The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 31. März. Nach dem Schlag der Glocke erhoben sich gestern im Bundestag alle anwesenden Abgeordnete, um König Charles III. Zu empfangen. Viele Anwesenden und dann auch die Zuschauer staunten nicht schlecht, als König Charles seine Rede auf Deutsch begann.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein.
Als erster Monarch überhaupt sprach er gestern im Bundestag. Er empfinde eine große Verbundenheit zu Deutschland. Das liegt zum einen an seinen deutschen Vorfahren, aber auch an der deutsch-britischen Historie. Es war nicht das erste Mal, dass Charles und seine Frau im Bundestag waren.
Meine Frau und ich durften bereits im November 2020 anlässlich des Volkstrauertags hier im Bundestag zu Gast sein. Es war mir sehr wichtig, 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg an der Seite der Deutschen alle Opfer von Krieg und Tyrannei zu gedenken.
In Anbetracht der Vergangenheit war es ihm ein großes Anliegen, an diesem Gedenktag teilzunehmen und...
Ihre Einladung damals zeigt, wie weit das Vereinigte Königreich und Deutschland auf dem Weg der Freundschaft und des Friedens gekommen sind.
Im Zweiten Weltkrieg bot Winston Churchill dem Diktator Adolf Hitler die Stirn. Winston Churchill beugte sich nicht den Forderungen Hitlers. London wurde zu einer Hauptstadt des Widerstands gegen Nazi-Deutschland. Im Mai 1942 sagte Churchill nach einem Treffen mit US-Präsident Franklin Delano Roosevelt:
Now we are no longer unarmed. We are well armed. We are in a position to carry into Germany many times the tonnage of high explosives which he can send here. And this proportion will increase all the summer, all the autumn, all the winter, all the spring, all the summer and so on till the end.
Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges ist bekannt. Ohne Churchill, so sagen es viele Historiker, hätte dieser Krieg jedoch ein ganz anderes Ende genommen. 54 Jahre später war es ein britischer Architekt, der den Umbau des Reichstagsgebäudes mitkonstruierte. Sir Norman Foster entwarf die Reichstagskuppel aus Glas, die symbolisch für die Kraft der deutschen Demokratie steht. Genau unter dieser Kuppel sprach König Charles gestern auch über den Krieg in der Ukraine.
Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen.
Gemeinsam unterstützen Deutschland und Großbritannien das angegriffene Land. Sie liefern Waffen, Informationen und unterstützen mit Hilfsgeldern. Der Auftritt von König Charles hat verdeutlicht, dass aus schwierigen Beziehungen enge Freundschaften entstehen können. Es braucht Zeit, Geduld und Verständnis. Oder um es mit Otto von Bismarck zu sagen, ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Ex-Vizekanzler und heute Chef der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel. Er fürchtet sich nicht vor einer Bankenkrise, sieht Deutschland in einem anderen Feld aber in Gefahr.
Wir ersticken in unserer eigenen Bürokratie.
Die neuen Quartalszahlen von BlackBerry gibt es von Börsenreporterin Anne Schwedt. Außerdem, Kolumbien und Amsterdam wehren sich gegen Nilpferde und junge Partytouristen. Diese Woche hatte es in sich. Die Marathonsitzung im Koalitionsausschuss, die EU-Einigung zu den Verbrennerautos, immer noch etwas Aufregung bei den Banken Unruhe in Israel wegen einer geplanten Justizreform und dann gibt es ja nach wie vor den Krieg in der Ukraine. Genug Themen also, die eingeordnet werden sollten. Dazu war Sigmar Gabriel diese Woche bei uns an Bord der Pioneer One. Ex-Vizekanzler und Außenminister und Wirtschaftsminister war er auch. Als Chef der Atlantikbrücke und Mitglied im Deutsche Bankaufsichtsrat ist er nach wie vor nah dran am Geschehen. Ich habe eine Folge unseres World Briefings mit ihm vor Publikum aufgezeichnet. Das komplette Gespräch gibt es morgen exklusiv für Pioneers. Einen Ausschnitt hören Sie schon jetzt. Ich wollte von Sigmar Gabriel zuerst wissen, wie er den Bankensektor sieht. Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA und der Notübernahme der Credit Suisse durch die Schweizer UBS Bank. Sieht er Gefahr aufziehen?
Ich stimme denen zu, die fast einstimmig unter den Analysten der Finanzmärkte gesagt haben, dass es sich gerade nicht um eine globale und auch nicht um eine europäische Bankenkrise handelt und man die Situation der Banken in den USA, insbesondere der im Grunde nicht regulierten kleinen und mittelgroßen Banken, nicht vergleichen kann mit den Banken in Europa, die nicht nur anders, sondern natürlich auch schärfer reguliert sind, die eine wesentlich bessere Kapitalausstattung haben, die auch profitabel sind. Also was wir gerade erlebt haben, auch bei uns in der Deutschen Bank, hat viel mit dem Ausnutzen einer, glaube ich, grundsätzlich immer noch existierenden Vertrauenskrise zu tun. Da haben sich ein paar Leute zusammengetan in den USA, haben preiswert Kreditversicherungen gekauft, haben dann das Gerücht verbreitet, na, die Deutsche Bank, das ist vielleicht ähnlich wie in der Credit Suisse. Dann haben die Leute alle losgelaufen und wollten Kreditversicherungen haben. Damit sind natürlich die Preise gestiegen und die vorher billig eingekauft hatten, haben einen riesen Reibach gemacht. Ich halte das für Marktmanipulation und finde das eher ein Job für die Staatsanwaltschaft. Aber es zeigt auch, wie sensibel die Menschen immer noch reagieren, weil die Erfahrung der Finanzkrise 2007, 2008 hat eben das Vertrauen so tief erschüttert, dass Menschen im Zweifel Sorge haben, na, was immer die uns da öffentlich erzählen, vielleicht ist doch was dran. Und das führt dann dazu, dass die Aktienkurse in den Keller rauschen, dass Sonderprofite gemacht werden. Aber ich glaube, in der Substanz stimmt das, was übereinstimmt, die Analysten sagen. Solide europäische Bankenlage, kein wirkliches Problem, das aus den USA rüberschwappt, sondern ein Sonderfall des amerikanischen Sektors, der ja durch Herrn Trump alle Regulierungen erleichtert hat. Und dann gleichzeitig die Credit Suisse, aber kein Thema des europäischen Bankensektors. Das, glaube ich, stimmt.
Wie ist also die Stimmung im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gerade, weil das Vertrauen und diese panische Stimmung doch eine Rolle spielen, auch wenn die Bank vielleicht gut dasteht?
Na, seit Montag wieder besser, weil sich der Aktienkurs ja auch ein bisschen erholt hat und sagen wir, die Märkte sich etwas beruhigt haben. Aber natürlich, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Bank und Ihnen wird bescheinigt, dass Sie in den letzten 10 Jahren wirklich den Turnaround geschafft haben. Ihre Profitabilität ist gut, die Liquidität ist gut. Sie machen außerordentlich gute Erträge. Das alles schaffen Sie. Also die Fundamentaldaten sind richtig gut. Und dann kommen, ich glaube, es waren 7 oder 8 Jungs, sind in der Regel Jungs, die sowas machen, in den USA und verbreiten das Gerücht, amerikanische Geschäftsbanken würden mit der Deutschen Bank nichts mehr zusammen machen wollen, damit sie diese Sonderprofite für die vorher billig eingekauften CDS bekommen. Da stehen sie fassungslos davor und können nur hoffen, dass sich das alles wieder beruhigt und das ist Gott sei Dank passiert. Und es ist auch zu verdanken der klaren Positionierung der EZB, der klaren, also der Europäischen Zentralbank, der klaren Positionierung des Kanzlers. Und eben, wie gesagt, der Analysten der Finanzmärkte, die gesagt haben, das ist Marktmanipulation und nicht wirklich eine Bankenkrise.
Das ging natürlich auch alles schneller als 2007, 2008, einfach aufgrund der Tatsache, dass man Social Media hat und dass die Nachrichten sich so schnell verbreiten. Wie sehen Sie das verglichen mit dieser Zeit 2007, 2008 in der Hinsicht?
Na, es ist nicht nur schneller, sondern die Welt ist natürlich auch instabiler. Menschen haben das Gefühl, dass die Komplexität wächst, was ja auch stimmt, aber gleichzeitig die Fähigkeit der Politik, darauf angemessen zu reagieren, abnimmt. Und wenn man mal hinschaut, was ist eigentlich passiert auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, dann merkt man, wie groß der Unterschied ist zur heutigen Lage. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise trafen sich sofort in Washington die G20, die großen 20 Industriestaaten, haben eine gemeinsame Krisenanalyse gemacht und sich gemeinsam überlegt, was tun sie dagegen. Und es hat auch gewirkt. In der Pandemie, wo man ja sagen könnte, das betrifft im Zweifel noch viel mehr Menschen auf der Welt, gab es kein solches Treffen der G20. Es gab ein Treffen mal der Außenminister, das ist gescheitert, weil die Amerikaner wollten, dass man das Virus China-Virus nennt. Und ich weiß auch nicht, aber die Chinesen waren dagegen. Und damit war es das. Es gab keine wirklich abgestimmte Haltung dazu. Und das, finde ich, ist das Zeichen eigentlich der aktuellen Lage. Die Krisen, die internationale Zusammenarbeit erfordern, werden mehr und steigern sich. Klima, Gesundheit, Proliferation von Nuklearwaffen, Krieg. Und die Bereitschaft, miteinander zusammenzuarbeiten, sinkt. Wir haben eher eine Rückkehr zum Nationalismus in weiten Teilen der Welt und nicht zur internationalen Kooperation. Und das führt zu dieser Instabilität, mit der wir, glaube ich, noch eine ganze Weile werden umgehen müssen.
Außerdem haben Sigmar Gabriel und ich auch noch über die aktuelle Regierungsarbeit gesprochen. Wie beurteilt er beispielsweise die nächtlichen Koalitionssitzungen über mehrere Tage?
Das ist etwas Normales, dass bei einer solchen Konfliktlage und dann auch noch bei der Frage, wie bezahlen wir das eigentlich alles, dass man sich da nicht so einfach einigen kann, sondern dass das ein mühsamer Prozess ist. Dafür habe ich jedenfalls viel Verständnis. Zeitenwende kann man ja auch damit beschreiben, indem man sagt, das sind Zeiten, in denen Politiker das Gegenteil von dem tun müssen, was sie eigentlich wollen. Die Sozis müssen Waffen verkaufen, die Grünen suchen überall auf der Welt nach Erdöl und Erdgas und die FDP unterschreibt jeden Tag höhere Staatsdefizite. Ich finde, dafür machen die das ganz gut.
Und ich wollte von ihm eine Einschätzung über die Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
Wir haben in Niedersachsen eine Strecke, die planen wir seit 25 Jahren. Hamburg, Bremen und dann nach Süden. Da ist noch nicht ein Meter gebaut. Und das geht so nicht weiter. Wir ersticken in unserer eigenen Bürokratie.
Das komplette World Briefing mit sehr viel Klartext veröffentlichen wir morgen früh. Pioneers finden es auf thepioneer.de oder in unserer App.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da hat man sich in der letzten Zeit immer mal wieder Ärger von den Bayern zugezogen. Im Süden fühlt man sich vom Bund alleingelassen mit Blick auf die überlasteten Kommunen durch die Flüchtlingssituation. Man schmollt, weil man der größte Einzahler beim Länderfinanzausgleich ist und jetzt könnte mit der aktuell geplanten Wahlrechtsreform und einer möglichen Streichung der Grundmandatsklausel die CSU sogar aus dem Bundestag fliegen. Ein guter Zeitpunkt für meinen Kollegen Michael Bröker mal in München bei Markus Söder anzurufen, um bayerische Befindlichkeiten auszuloten. Wie es aus Sicht des Ministerpräsidenten gerade um das Verhältnis zwischen Bund und Ländern bestellt ist.
Ja, ist schon sehr auffällig, dass ein sehr respektloser Umgang mit den Ländern allgemein ist. Also Sie können es ja daran sehen, dass zum Beispiel auch Baden-Württemberg grün geführt, die Bundesregierung kritisiert, dass es auch immer zwischen den SPD-Ländern und der Bundesregierung knirscht. Es gibt da einen sehr respektlosen Umgang. Und was auffällig ist, so ziellos man in den zentralen Fragen agiert und zerstritten, so geschlossen ist man, wenn es um bestimmte Benachteiligungen geht. Sie haben das Wahlrecht angesprochen. Das ist schon eine ziemlich krasse Angelegenheit, in der man das Demokratieprinzip aushebelt, dass Bürger zwar Abgeordnete wählen, sie diese gewählt haben, aber nicht bekommen. Und im bayerischen Fall muss man sich überlegen, wenn man sich das neue Wahlrecht anschaut, könnte es dazu führen, wenn tatsächlich die CSU, obwohl sie alle Wahlkreise gewinnt, nicht im Bundestag vertreten ist und dann die Aufteilung der Abgeordneten nicht regional, sondern deutschlandweit erfolgt, dass beispielsweise Bayern ein Drittel seiner Abgeordneten verliert. Und das ist schon eine krasse Sache. Das verstößt auch gegen das Bundesstaatsprinzip. Also sowas hat es bislang jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben, dass eine Mehrheit sich ein Wahlrecht für ihre Mehrheit zimmert.
Aber ihr Selbstbewusstsein und ihr Anspruch ist es ja ohnehin, die CSU in Bayern immer deutlich über die 30% zu kriegen. Insofern wäre ja diese fehlende 5%-Klausel im Bund für Sie eigentlich kein Thema, wenn Sie Ihre Politik so erfolgreich machen, wie Sie das ja sagen.
Naja, also die Umfragen würden es hergeben und ich glaube auch sicher, dass dieses neue Wahlrecht dabei hilft sogar, weil die Bayern fühlen sich da und auch diejenigen, die die CSU nicht mögen, völlig zu Unrecht behandelt. Denn es ist ja erkennbar, dass es eine Art Umverteilungsstrategie gibt. Schauen, wir merken es ja die ganze Zeit. Projekte werden gestrichen, Förderungen gekürzt, Entscheidungen nach Norden verlagert, Leitungen aus dem Süden über den Süden, auch für Baden-Württemberg, finden nicht statt. Das ist schon sehr auffällig und ich finde es schade. Wir haben uns am Anfang zu einem sehr kooperativen Kurs entschlossen, aber alles, was beschlossen wird von der Ampel, ist klar von Norden geprägt und ist tatsächlich auf eine Benachteiligung nicht nur von Bayern, sondern auch von Baden-Württemberg angelegt. Es gibt sogar in Rheinland-Pfalz und Saarland Sorgen, sodass wir bald eine Süd-MPK machen, um die gemeinsamen Interessen zum Beispiel beim Wasserstoff zu definieren.
Aber lieber Herr Söder, würden Sie mir denn zustimmen, dass Sie jetzt als Bayern nicht ganz so schlecht gefahren sind unter den Verkehrsministern Dobrindt, Ramsauer und Scheuer, was den Ausbau der Infrastruktur in Ihrem Land betrifft?
Wenn Sie sehen, wir haben immer das Gleiche bekommen an Unterstützung. Der Unterschied war immer nur, dass wir schneller geplant und schneller gebaut haben und dann manche Reste, die da waren, noch mitverbauen konnten. Das ist der Hauptunterschied, den man sagen kann. Im Übrigen geht es mir jetzt auch nicht um eine Autobahn, sondern mir geht es um Stromleitungen. Mir geht es um andere Infrastrukturmaßnahmen. Und wenn man da ganz bewusst ausgebremst wird oder Wasserstoff nur für das Netz von Nord nach Süd entwickelt werden soll, würde es ja bedeuten, dass die Industriezentren im Süden, in Hessen, in Baden-Württemberg und Bayern als letztes angeschlossen werden. Und das kann ja wohl nicht im Interesse des Erfinders sein. Deswegen schauen wir uns schon selbst auch nach Verbindungen nach Italien, nach Kroatien, nach Österreich um, war selber da. Und habe auch da schon erste Abkommen eingeleitet.
Ja, jedenfalls hilft es Ihnen im Bayern-Wahlkampf, wenn man so ein bisschen mir son mir gegen diese preußische Ignoranz da spielen kann, da wird es doch für Sie eigentlich gut laufen.
Das ist doch viel zu einfach gesprungen. Es geht doch hier nicht um irgendwie die einen gegen die anderen. Es geht doch nur um die Interessen, die ich in der Region vertreten muss. Wir sind ja im Deutschen verbunden miteinander. Wir haben ja kein Interesse, gegen Berlin was zu machen. Aber wir würden uns wünschen, dass das miteinander funktioniert. Zumal wir auch diejenigen sind, die mit 10 Milliarden jedes Jahr einen Großteil des Länderfinanzausgleichs bezahlen, weit über 50%. Und dann erwarten wir nur eines. Wir erwarten keine Freundlichkeit, keine Dankbarkeit, aber Fairness. Das haben die Bayern schon verdient.
Michael Bröker und Markus Söder haben natürlich auch noch darüber gesprochen, wie der bayerische Ministerpräsident die aktuelle Arbeit der Regierungskoalition in Berlin beurteilt. Es ging bei dem Gespräch auch um sein Verhältnis zu Friedrich Merz und darum, wie endgültig Söder seine Pläne begraben hat, irgendwann einmal ins Kanzleramt einzuziehen. Das ganze Gespräch hören Sie jetzt schon im aktuellen Hauptstadt-Podcast von Michael Bröker und Gordon Repinski auf thepioneer.de. Und jetzt wollen wir Sie gerne hierzu einladen.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
Am 28. und 29. September präsentieren im Westhafen Event und Convention Center in Berlin Unternehmerinnen und Unternehmer ihr ganz persönliches Drehbuch ihres unternehmerischen Durchbruchs. Es geht um Gründungsgeschichten, Familiengeschichten, Erfolgsgeschichten. Welcher Weg wurde beschritten, teilweise bis hin zu globaler Marktführerschaft? Neben Möglichkeiten auf höchstem Niveau zu networken, bieten wir auch die Möglichkeit, die My Way Masterclasses zu besuchen, wo international tätige Experten ihr Wissen mit Ihnen teilen. Unter anderem in den Bereichen Storytelling, Rhetorik, Purpose Economy und digitale Expertise. Und wir können heute auch schon wieder neue interessante Referentinnen und Referenten für die Hauptbühne verkünden. Jan-Hendrik Goldberg kommt zum Beispiel. Er führt mit seinem Bruder die Goldberg-Gruppe in zweiter Generation. Und Nathalie Meckelburger ist ebenfalls MyWay-Referentin. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung des Weltmarktführers Coroplast und sticht mit Geschäftserfolg und klarer politischer Haltung heraus. Mehr Markt und weniger Staat fordert sie und wünscht sich mehr Mitstreiter in der Unternehmerschaft. Alle Infos und Tickets über MyWay gibt es unter myway.thepioneer.de. Den Link finden Sie auch ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
MyWay. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen. Am 28. und 29. September in Berlin. Alle Informationen unter myway.thepioneer.de.
Und damit schalten wir direkt nach New York zu meiner Kollegin an der Wall Street, zu Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Ich habe ja eben erst mit Sigmar Gabriel in seiner Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank über die Bankenkrise gesprochen. Sag uns, gibt es da neue Entwicklungen?
Ja, hier in den USA wird das ganze Thema auch immer mehr auf die politische Bühne gehoben. Präsident Joe Biden hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet, nachdem es diese Woche ja diese beiden Anhörungen im Kongress gegeben hatte. Und zwar will Biden auch strengere Regeln für Banken und da im Besonderen für die kleinen und mittelgroßen Banken. Da müssten die Liquiditätsanforderungen erhöht werden und die Banken müssten sich jährlichen Stresstests unterziehen. Außerdem sollen die Regulierer auch stärker auf die Zinsrisiken der Banken schauen. Es soll einfach sichergestellt werden, dass Banken, falls sie dann pleite gehen, nicht noch das ganze Finanzsystem gefährden. Diese Maßnahmen müssten übrigens auch nicht gesetzlich verankert werden, weil die im Rahmen von bereits bestehenden Gesetzen liegen. Es ist jetzt also an den Regulierern, die so umzusetzen. Insgesamt hat sich die Lage aber echt spürbar wieder entspannt. Gestern schlossen auch alle drei großen Indizes im Plus.
Und dann hat eine Firma Zahlen veröffentlicht, von der ich fast ein wenig erstaunt war, dass es sie noch gibt. BlackBerry. Früher gehörte ja der BlackBerry Messenger zur Ausrüstung jedes Managers, der was auf sich hielt. Aber der dürfte ja wohl mittlerweile vom Smartphone abgelöst worden sein, oder Anne?
Ja, absolut, Chelsea. BlackBerry kennt man ja von diesen kleinen Computertelefonen mit Tastatur früher. Die sieht man heutzutage ja so gut wie gar nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es BlackBerry nicht mehr gibt. Das Business hat nur jetzt einen anderen Fokus, nämlich Cybersecurity. Und in dem Bereich konnte sich BlackBerry über die Jahre eigentlich echt gut machen und ist auch immer noch ein sehr solider Aktienkandidat. Bei den Zahlen, die jetzt rauskamen, gab es allerdings ein paar Enttäuschungen. Unterm Strich standen Verlust und auch die Analystenerwartungen konnten nicht erfüllt werden. Beim Umsatz gab es einen Rückgang um 18%. Die Firma macht da unter anderem Deals mit der Regierung für verantwortlich. Die hätten nämlich nicht wie geplant in diesem Quartal abgeschlossen werden können. Man sei aber zuversichtlich, dass das später dieses Jahr noch passieren wird. Die Anleger hier an der Wall Street waren aber natürlich nicht so happy. Die Aktie fiel nachbörslich um 3%.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Stadt Amsterdam eine Werbekampagne der ganz anderen Art macht, denn sie will jemanden loswerden, der sich nicht zu benehmen weiß. Junge Männer aus England, die zu viel trinken. Die Stadt legt in einem Stay-Away-Werbeclip dieser speziellen Touristengruppe nahe, nicht zu kommen. Damit soll der Partytourismus eingedämmt werden. Britische Männer, die nach Begriffen wie Junggesellenabschied in Amsterdam, billiges Hotel oder Kneipentour googeln, bekommen diesen Clip angezeigt. Darin wird ein junger Mann von der Polizei abgeführt, der ganz offensichtlich zu viel getrunken hat. Dazu taucht der Warntext auf, macht 140 Euro Strafe, Eintrag ins Vorstrafenregister, weniger Chancen. Nach dem Motto, mach keinen Urlaub in Amsterdam, sonst verbaust du dir die Zukunft, Junge. Gut, in der Stadt Amsterdam leben 1 Million Menschen und Jahr für Jahr kommen 18 Millionen Touristen in die Stadt. Da muss man vielleicht auch ein bisschen aussieben, ob die jungen niederländischen Touristen in London sich aber besser aufführen als die jungen Engländer in Amsterdam. Das besprechen wir ein anderes Mal.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Behörden in Kolumbien Anfang der 90er ein bisschen naiv waren und darum jetzt ein dickhäutiges Problem in den Flüssen haben. Im Jahre 1993 wurde der legendäre Drogenbaron Pablo Escobar bei einem Polizeieinsatz getötet. Das war damals sogar der Tagesschau eine Meldung wert.
Er war einer der meistgesuchten und einer der reichsten Männer der Welt. Sein Ende kam einen Tag nach seinem 44. Geburtstag in seiner Heimatstadt Medellin.
Escobar hatte ein gigantisches Kokainimperium aufgebaut und die Droge in alle Welt exportiert. Er selbst hatte ein Leben in absurdem Reichtum geführt auf einem Anwesen mit Privatzoo. Dort lebten Giraffen, Nashörner, Elefanten und Nilpferde. Nach seinem Tod wurde seine Ranch zu einem öffentlichen Vergnügungspark umgebaut. Die meisten Tiere kamen in Zoos, nur die 4 Nilpferde wurden von den Behörden in die freie Wildbahn entlassen. Das war der Fehler. Die Tiere vermehrten sich, sodass aus einst 4 Nilpferden mittlerweile 150 geworden sind, die in den Flüssen leben. Die Tiere sehen zwar lustig aus, sind sie aber nicht. Nilpferde sind hochaggressiv, sie dringen in Siedlungen ein und verbreiten Angst und Schrecken, wie hier ein kolumbianischer Biologe berichtet.
Sie sind sehr gefährlich, sie haben Gebietsansprüche. Würden sie Menschen angreifen?
Jetzt greift die Regierung durch. Die Hälfte der Tiere soll eingefangen und umgesiedelt werden nach Mexiko und nach Indien. Kostenpunkt dieser Aktion immerhin 3,5 Millionen Dollar. Ob sie da weniger Ärger machen, wird sich zeigen. Aber dann doch lieber Hippos exportieren als Kokain. Ich wünsche Ihnen jetzt einen befreiten Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Am Montag hören wir uns hier wieder. Same time, same place.